Hallo, ich bin Tine Novak, Tinova auf Twitter, und ich habe seit 2 Tagen das Gefühl, dass ich wahrscheinlich die einzige Person auf dem Easter Hack bin, die tatsächlich hier aus diesem Ort Mülheim auch stammt. Also ich wohne hier. Nein! Hallo. Ich muss auch betonen, ich wohne hier. Ich würde nicht sagen, ich lebe hier. Darum kennen wir uns wahrscheinlich auch deswegen nicht und auch viele andere auch nicht. Aber normalerweise bin ich in Köln oder in Frankfurt, in Köln an der Uni. Ich lehre dort am Studiengang Intermedia und ich würde sagen, so meine Profession ist Medienpädagogik. Und ich arbeite auch in Frankfurt am Historischen Museum, wo ich gerade einen Multimedia-Guide für das Haus konzipiere. Und ansonsten in meiner Freizeit bin ich des Öfteren als Podcasterin unterwegs. Da gab es auch heute hier einen Podcasting-Workshop unten in der Kegelbahn. Ich sehe schon da hinten die Aluhut-Fraktion, die waren quasi unsere Nachbarn da unten. Und ich würde hoffen, dass wir jetzt sozusagen die nächste Stunde durch etwas gemeinsam durchgehen, was ich tatsächlich beruflich mache. Ich schaue mich beruflich YouTube. Das liegt daran, dass ich Seminare gebe an der Uni. Und darauf bin ich gekommen, weil neben der Lehre forsche ich ja auch noch so ein bisschen. Und ich schaue mir an, was machen Jugendliche eigentlich mit der Kamerafunktion ihrer Smartphones. Und relativ schnell ist mir aufgefallen, aha, okay, wahrscheinlich hat das, was sie gucken, und das ist jetzt nicht mehr so Fernsehen, sondern YouTube, irgendwas damit zu tun, wie die sich selber auch den Film, die sie da so drehen, darstellen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ich festgestellt habe, Mist, ich muss jetzt mal richtig anfangen, YouTube zu gucken, und zwar nicht so, wie ich gerne YouTube gucken würde, sondern ich muss anfangen, YouTube zu gucken, wie Jugendliche YouTube gucken würden. Und habe festgestellt, da draußen ist irgendwie so ein komplett anderes Internet, was ich noch gar nicht kannte. Also mit Stars und Motivationen und Phänomenen, die mir sehr fremd vorkamen. Ich interessiere mich aber tatsächlich, was die daran haben. Das heißt, ich schaue mir an, was ist für die subjektiv bedeutsam? Das heißt, das, was ich sehe, gefällt mir nicht immer. Aber ich frage mich immer, warum gucken die denn das? Und das heißt, irgendwas an dem ist total wichtig für die. Und in diesem Phänomen so ein bisschen näher zu kommen, habe ich irgendwann angefangen mit Studenten, die sind immer noch ein bisschen näher an den Jugendlichen dran, quasi so eine Art Kartierung YouTubes anzufangen. Das heißt, wirklich zu sagen, okay, wir nehmen das ganze Ding mal ernst und gucken, was gibt's für Genre, was gibt's für Formate und wie funktionieren die da so. Und das, was ich euch heute zeige, sind im Grunde so Dinge, die genau aus dieser Suche bei YouTube rausgekommen sind. Und damit ich jetzt nicht so einen drögen Vortrag halte, habe ich mir gedacht, ich wünsche mir total gerne so Interaktion. Das heißt, genauso wie du dich eben schon gemeldet hast, weil du irgendwie schon durch mich gebrandmarkt wurdest, dass wir beide hierher kommen, hätte ich total gerne, dass ihr mir dabei helft, diese Formate und Genre auszusuchen. Und deswegen, ich meine, es ist ja auch Ostern, haben wir hier, also habe ich hier überhaupt einen wunderbaren Assistenten an meiner Seite, Ufo, und der verwahrt eine Box mit 7 Ostereiern. Und in jedem dieser Ostereier sind 3 Möglichkeiten drin, was ich jetzt vorstellen könnte. Und jeder von euch, der so oder jede, die so mutig sind, nach vorne zu kommen und sich genau eine solche Wahl zu stellen, der wird natürlich belohnt. Da gibt's noch weitere Eier, die sind dann dankenswerterweise auch aus Schokolade. Und ich hätte auch noch die Inhalte von diesen Eiern mitzugeben. Das heißt, wer möchte, kann sich gerne auch noch diesen Kleinkrempel aus den Eiern auch noch aussuchen und sich aneignen. Daher würde ich mich total freuen, wenn wir da jetzt auch gleich losstarten. Vielleicht mag irgendjemand tatsächlich anfangen und sich so einen von 3 Formaten mal raussuchen. Wer ist denn so schön und freundlich und nett und kommt zu uns vorne auf die Bühne? Wunderbar, die Nachbarn von vorhin. Genau, und du, wenn du uns einfach mal sagst, wo du heißt, wo du herkommst.
Was?
Oder wie du heißt und wo du herkommst.
Ich heiße... Was?
Ach genau, der zauberhafte Assistent.
Ich bin Adrian, ich bin aus Jena.
No? Genau, und wenn du YouTube guckst, was guckst du so?
Manchmal Let's Plays, meistens Game 2. Aber ja, und könnte man ja auch natürlich.
Also so ein, ist schon mal eine Sache dabei, die könnte potenziell dabei sein. Dann sei doch so nett und zieh eins von den Eiern. Und lese vor, was draufsteht und such dir eins von diesen Formaten aus.
Okay. Es steht drauf How-To's, Erfahrungsberichte und Room-Tour.
Kennst du die drei? Ja klar, das eine, mindestens eins davon.
How-To's, klar. Mhm. Erfahrungsberichte, keine Ahnung. Ja. Also, soll ich jetzt eins aussuchen?
Ja. Ne.
Keine Ahnung, nimm mal Erfahrungsberichte.
Okay, Erfahrungsberichte. Was glaubst du, was ist das? Also, was hast du wahrscheinlich vielleicht schon gesehen?
Naja, wahrscheinlich irgendwelche Tests von irgendwelchen Sachen.
Keine okay. Ahnung. Ich danke dir. Wir schauen mal, was Erfahrungsberichte sind. So. Da haben wir nämlich auch diese Kategorien und dann gehen wir auch direkt mal rauf. Die sind auch so ein bisschen. Genau. Es gibt wirklich ganz viele Formate und Genre und wir haben auch einen gehört, die Tests und die Testberichte. Tests und Testberichte sind aber nicht Erfahrungsberichte. Erfahrungsberichte sind wirklich sowas, ich habe mal irgendwas total Krasses erlebt und ich erzähle euch davon. Und diese, ich habe euch was ganz Krasses erlebt und ich erzähle euch davon, gibt es in ganz vielen Bereichen. Und ich habe jetzt nur ein Segment rausgesucht und zwar, es gibt auf YouTube auch Leute, die erzählen von ihren Drogenerfahrungen. Ja, der junge Mann ist auch, wenn wir gleich das Video starten, und vielleicht bin ich auch zu schnell losgegangen, das betreute YouTube-Gucken bedeutet wirklich, wir gucken natürlich YouTube. Manchmal nicht das ganze Video, weil man relativ schnell bei manchen Videos auch versteht, wie die funktionieren. Und dann kann man sich vielleicht nochmal so ein Vergleichsvideo angucken, um zu schauen, wie jemand anders dieses Format ausfüllt. Also das ist tatsächlich Open Mind und der Name ist auch wirklich, so funktioniert Open Mind aus. Er versteht sich selber als ein Lobbyist für Drogenkonsum, also für die Legalisierung von Drogen und er testet in den meisten Fällen legale Drogen. Und schauen wir mal rein. Ich guck mal, wie schnell das Ganze hier auch läuft mit dem Internet. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht geguckt, wie das...
So, heute berichte ich über meine erste Erfahrung mit den hawaiianischen Babyholzrosensamen, a.k.a. LSA. Irgendwie ironisch, ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht, in welchem ich sage, welche Drogen ich als nächstes teste. In diesem Video habe ich auch gesagt, dass ich kein Interesse daran habe, LSA zu testen. Und jetzt habe ich es doch gemacht, sogar inzwischen schon dreimal. Erfahrung Nummer 1 war auf einer sehr, sehr großen öffentlichen Party in München, auf welcher elektronische Musik gespielt wurde. Ich war dort mit vielen, die an dem Tag MDMA genommen hatten. Eine war sogar dabei, die es zum ersten Mal nahm. Eine Sache, die ich immer ultra gerne mit anschaue. Seid ihr auch immer voll excited, wenn ihr jemanden dabei zusehen könnt, wenn er etwas Cooles, Neues ausprobiert? Das ist jetzt nicht mal nur auf Drogen bezogen. Ich finde es auch endgeil, jemanden dabei zuzusehen, wie er zum ersten Mal so eine VR-Brille ausprobiert. Da meine Freundin aber nur 3 Stunden geschlafen hatte, kam MDMA für uns nicht in Frage, da das einfach eine viel zu krasse Belastung für den Körper gewesen wäre. Deshalb nahmen wir solche Kapseln mit LSA, das ist für den Körper mit ziemlicher Sicherheit deutlich weniger belastend. Wir kamen erst um kurz vor 12 auf der Party an und nahmen dann direkt die erste Kapsel, in der 100 Milligramm LSA enthalten sind. Ich war natürlich sehr interessiert, wie es der einen Freundin, die gerade ihre erste MDMA-Pille geschluckt hatte, taugen wird und fragte alle 2 Minuten, jo, spürst du was? Was sie am Anfang verneinte. Auf einmal schaute ich so zu ihr rüber und erkannte es sofort. Holy fuck, die Wirkung hat wohl angefangen. Sie ging auf einmal so krass zur Musik ab, wie ich es noch nie bei einem Menschen gesehen habe. Ich war kurz davor zu sagen, hey, Vorsicht, du brichst dir gleich was. Ich habe diesen geilen von 0 auf 1000 Moment einfach viel zu sehr gefeiert. Die erste Kapsel spürte ich eher leicht und Menschen, die nicht so sensibel sind, hätten sie wahrscheinlich gar nicht gespürt. Ich spürte, dass ich die Musik sehr viel mehr feierte und dass mein Tanzen sehr viel mehr leidenschaftlicher wurde. Ich bin das, was eigentlich werde bei den meisten Musikrichtungen ungefähr so tanzen. Immer ein klein wenig verkrampft und wenig originell. Aber das LSA sorgte dafür, dass ich voll den eleganten Ausdruckstanz machte. Ich konnte da wirklich abschalten und ließ die Musik genussvoll durch meinen Körper strömen, ohne mir dabei Gedanken zu machen, wie dumm mein Tanz vermutlich aussah. Da wir uns mehr hofften als nur euphorisches Tanzen, wollten wir noch eine zweite Pille nehmen, doch meine Hosentasche war plötzlich leer. Gottverdammt, es schien so, als hätte ich das Zeug auf dieser riesengroßen Party verloren. Obwohl ich es fast für unmöglich hielt, diese Teile zu finden, suchte ich überall den Boden ab, sehr lange ohne Erfolg. Doch ich gab nicht auf und fand das Zeug dann schließlich doch auf dem Boden 2 Stunden, nachdem ich es verloren hatte. Meine Geschichten sind echt so krass spannend. Ich fand etwas, das ich vorher verloren hatte. Das muss auf jeden Fall verfilmt werden. Schließlich gönnten wir uns noch eine zweite Pille mit 100 Milligramm. Doch das nehme ich morgen auf, denn ich bin viel zu müde. Es ist schon 2:30. Ist gar nicht so spät. Ich bin trotzdem ultra müde irgendwie. So, ich habe gut geschlafen, ihr hoffentlich auch. Jetzt geht's weiter. Es war echt krass, was das für ein Unterschied war zwischen 1 und 2 Kapseln. Eine halbe Stunde nach der Einnahme der zweiten schlug es von einer kaum spürbaren Wirkung zu einer sehr deutlich spürbaren Wirkung. Das Angenehmste an der Wirkung war eine ultra geile Euphorie und Leichtigkeit, die der von MDMA wirklich sehr nahe kam. Es fühlte sich so an, als würde man schwerelos durch die Gegend.
Es bleibt eigentlich immer dieser begeisterte und auch etwas merkwürdige Ton des Erzählen bei ihm auch sofort an. Open Mind hat eine ganze Menge von solchen Tests gemacht. Also der hat quasi alles, was man so in diesen Shops kaufen kann, auch mal so ausprobiert. Und um sich anzugucken, ob der auch immer gleich war, das ist mich immer ganz spannend, wenn man sich so YouTuber anschaut. Wie waren die denn eigentlich so früher? Und dann merkt man, da gibt's schon auch Veränderungen.
Heute erzähle ich von meiner ersten Cannabis-Erfahrung. Erstaunlicherweise gibt es dazu krasse bzw. irgendwie auch verstörende Videoaufnahmen. Das war schon relativ lang her. Ich bekomme teilweise Nachrichten von 14-Jährigen, die sagen, dass sie es schon probiert haben. Was ich schon ziemlich krass finde, ich war so 17 oder 18, als ich es zum ersten Mal probiert habe. Jetzt bin ich 26, für die, die das noch nicht wussten. Ich hätte es vielleicht schon früher probiert gehabt, aber schon damals gefiel mir das Konzept vom Rauchen nicht so ganz. Deswegen wartete ich, bis Freunde von mir Muffins buchen. Das Ganze spielte sich ab bei einer damals sehr guten Freundin von mir. Heute habe ich nicht mehr so viel mit ihr zu tun, aber damals war fast jedes zweite Wochenende eine Party bei ihr. Soweit ich mich erinnern kann, war das erste Mal Marihuana damals ganz anders, wie wenn ich heute etwas zum ersten Mal neu probiere. Zum einen...
Was nicht erstaunlich ist, weil er probiert viele Dinge zum ersten Mal oder auch immer ganz neu. Was wir aber hier an diesem Video schon ganz deutlich haben, wir haben eigentlich schon so eine ganz klassische YouTuber-Präsentation. Das heißt, jemand, der in die Kamera gerade reinguckt, hinten ist irgendeine Form eines Billy oder sonstigen weißen IKEA-Regals. Und wir haben eine besondere Art der Aussprache. Das heißt, das werden wir jetzt auch noch mehrfach sehen, die reden ja nicht normal. Also, hallo, ich habe Drogen genommen, also... So ein bisschen laienhaft, das haben wir schon. Aber es gibt immer eine extrem starke Intonation und es gibt eine Arbeit aus den USA, die sich mit dem Sprechen auf YouTube von YouTuber beschäftigt und die nennt das quasi ein Akademiker trifft Autoverkäuferton, also eine ganz, ganz starke Adressierung an die Zuschauenden. Und das macht er eigentlich schon in diesem Erfahrungsbericht per excellence. Es ist auch immer eine Erzählung in die Vergangenheit. Er hat etwas erlebt so ähnlich sind solche Selbsterfahrungen, Selbstexperimente und die gibt es in allen möglichen, also von harmlos bis wirklich körperverletzend auf YouTube zu sehen. Ich würde nochmal einen Kanal als Vergleich dazu nehmen, weil die mich auch Drogen testen, aber es sieht dann ganz anders aus. Na? So. Wenn es überhaupt noch da ist, sieht gerade schlecht aus. Naja, die gab's mal. Also nicht alles, was da ist, ist für immer da. Bei YouTube müssen wir tatsächlich auch immer wieder damit sehen, dass irgendwas weg ist. Bei dem Kanal wundert's nicht so sehr. Die probieren auch Dinge, die haben zumindest Dinge probiert, die man nicht kaufen kann, zumindest nicht auf dem legalen Markt. mit Selbsterfahrungen und Experimente wären wir jetzt auch schon durch. Das heißt, ihr könnt euch schon innerlich wappnen, wer dann gerne zu mir nach vorne kommen möchte und eine nächste Kategorie ziehen würde. Wo sehe ich denn die begeisterten Hände, die nach vorne, nach oben gehen? Genau. Dankeschön.
Hallo, ich bin Jali, ich bin aus Bremen.
Genau, und die Frage auch an dich, wenn du YouTube schaust, was schaust du dir normalerweise so an?
Ja, so meistens so Kanäle wie Numberphile und Computerphile und gelegentlich auch mal so ganz schräges Zeug wie That Poppy zum Beispiel.
That Poppy musst du mir mal erklären, kann ich nicht.
Das ist eine Künstlerin, die, muss man sich das mal angucken, die macht sehr seltsame Sachen, die, glaube ich, so ein bisschen Parodien auf diese YouTube-Sachen sind. Sie hat also ein Video gemacht, wo sie 10 Minuten lang vor der Kamera sitzt mit völlig ausdruckslosem Gesicht und sagt, I'm Poppy, mehr nicht.
Es ist halt auch eine Gelegenheit für mich, hier sozusagen neue Kanalempfehlungen mir abzuholen. Das wird dann immer in mein Portfolio gleich mit aufgenommen. Würdest du eine von den Eiern ziehen?
So, wir haben hier Snapchat, Vlogs und Draw Your Life.
Snapchat kennst du wahrscheinlich vom Hören. Was hört sich für dich gut an von den dreien? Was willst du?
Draw Your Life.
Draw Your Life. Kennt jemand Draw Your Life hier? Ich habe so total vorgebildetes Publikum, das ist immer gut. Das Problem ist, man gerät immer in die Gefahr, mit auf die Bühne zu kommen, das hier vorne mitzuerklären. Daher, wenn sozusagen hier auch jemand ist, der einen tollen Draw Your Life-Kanal hat, der darf auch gerne einen Tipp abgeben, dass wir das mit abspielen. Ich habe natürlich auch was ausgesucht. Und, das haben wir eben bei unserem zauberhaften Vorredner vergessen, du darfst dir natürlich auch einen Schoko einnehmen und wenn du möchtest, auch einen Inhalt von einem dieser Eier, die wir hier ausgepackt haben. Musst du aber nicht. Ja. Genau, Anleitung nicht vergessen. So, dann gehen wir mal zurück zu Draw Your Life. Voilà. Draw Your Life ist ein Format, es kommt eigentlich aus den Erklär- und Anleitungsvideos. Es geht um gezeichnete Autobiografien. Das ist ein Format, das kommt aus den USA und wir können es uns auch gleich angucken. Viele von diesen Formaten, ich habe im Grunde alles in Deutsch ausgesucht. Und da die deutschen YouTuber, also das ist im Grunde ein Verein, die kennen sich alle, das sind die Pro-YouTuber und dann tauchen jetzt tatsächlich so Leute auf, von denen ich jetzt normalerweise annehmen würde, dass ihr die vielleicht eher nicht kennt. Oder zumindestens, wenn ihr sie kennt, versuchen würdet, sie zu vermeiden. Weil das tatsächlich, wenn man normalerweise so andere Videos und Videokanäle konsumiert, eher ein bisschen anstrengend sein kann. Aber das Format erklärt sich, glaube ich, bei Dagi B und Dagi B gehört zu diesen Pro-YouTubern, die man vielleicht extrem nicht mag, ganz gut. Es geht mich darum, dass man an so einem Whiteboard sein eigenes Leben aufzeichnet und während man zeichnet, gleichzeitig seine Biografie erzählt. Das ist für mich so als Sozialwissenschaftlerin total toll. Wir machen ja immer auch so Interviews und wir interessieren uns immer so für Narrationen. Also jemand, der mir erzählt, wie etwas in sein Leben gewirkt hat. Diese ganzen Formate, die wir jetzt auch sehen, vielleicht habt ihr Glück, sind im Grunde so, die Zuschauer und die YouTuberinnen und YouTuber kennen die natürlich und die müssen ja dauernd senden und darum sind die auch ganz dankbar, dass es diese Tausenden von Formaten gibt, weil dadurch können die wieder neue Videos produzieren, die ihre Kanäle füllen und Draw Your Life ist genau so etwas, was da so funktioniert. Wir probieren es mal hier mit dem zweiten Beispiel. Die gibt's schon gar nicht mehr, aber natürlich, wenn wir Glück haben, ist das Video noch da. Das sind die drei Jungs von Waititi und die erklären im Draw Your Life-Stil, wie sie zu Waititi geworden sind. Und das Einzige, was uns gerade ein bisschen ein Bein stellen kann, ist, dass hier der Stream nicht will. Warte, wann ist besser? Wir gehen mal auf unser lokales.
Also ging noch eigentlich viel früher los. Angefangen hat alles, als wir uns als kleine Scheißer kennengelernt haben.
Als ich 7 war, zog ich ins Neubaugebiet von Hilboldstein und fand dort auch sehr schnell Anschluss. Wir nannten uns die Neubaugebiet Ghetto Gangsters. 3 Jahre später zog TC ins Nachbarhaus ein. Er war, wie soll man es beschreiben, der Störfaktor, der Unruhepol, der Depp, mit dem eigentlich
nichts. Ja, okay, es langt schon wieder, okay? Jedenfalls hassten wir uns. Bis wir uns eines Tages beim Pokémon-Kartentauschen näher kamen.
Wir streiten uns bis heute darüber, wem eine Karte geklaut wurde, und deswegen möchte ich das Thema jetzt hier auch gar nicht weiter ausbreiten. Tisi, schau mal, ein Elefant.
Wo?
Jedenfalls wurden wir schnell die besten Freunde, machten eigentlich alles, was kleine Kinder eben so machen zusammen, Lager bauen, ein Mädchen ärgern, sich in das Mädchen verlieben, sich darüber streiten, wie viel Prozent das Mädchen einen liebt.
Und dann heimlich den ersten Kuss mit dem Mädchen haben und es dir nie erzählen.
Du hast Nessie geküsst?
Ja, Grüße an der Stelle. Meld dich mal, Nessie.
Alter, Dizzy. Ja, und damit wären wir wohl in der Pubertät angekommen.
Pickleface, Papa Pickleface.
Ja, Dizzy und dich nannten alle Mumatze, weil du mit deiner Zunge deine Nase berührt hast, wenn du in die Sonne geguckt hast.
Ihr seht schon, damals waren wir unzertrennlich. Wir erzählten uns alles, bauten zusammen Scheiße, gingen zusammen skaten und bauten noch mehr Scheiße.
Wie ihr seht, haben wir damals auch schon viel gefilmt. Wir wollten große Skater werden und unser eigenes Sponsor-Me-Tape einreichen. Nur leider konnten wir halt nix.
Was an diesem Video übrigens noch ganz gut ist, viele von diesen Pro-YouTubern haben eigentlich relativ früh mit YouTube begonnen. Also oft mit 15 oder 16 Jahren, als in der Phase, als es auch noch relativ leicht war, dort auch sichtbar zu werden. Und was eine Basis dieses Erfolges ausmacht, ist, dass sie dabei geblieben sind. Und an der Biografie von Draw My Life von Waititi kann man eigentlich ganz gut sehen, wie sozusagen so Mechanismen funktionieren, die auch bei anderen, die es heute noch gibt und die tatsächlich vielleicht nicht ganz so angenehm sind, weil die ein bisschen übersichtbar sind, auch vollzogen worden sind.
In unserer Welt gab es damals nicht viel mehr als Zocken, Internet, Skaten und den großen Traum, endlich das erste Mal zu haben.
Ja, und damals war das noch nicht so einfach wie heute. Damals kosteten die SMS noch 40 Cent und es gab kein Facebook und kein WhatsApp.
Wann haben die denn 40 Cent gekostet? Hat es da echt einen Scheißvertrag?
Oh, du kommst ja später dazu.
Es gab zwar kein Facebook, aber eine Vorreiterseite. Die hieß Partys bei uns. Und auf der Seite fingen die Leute an, plötzlich Videos zu posten.
Ja, zum Beispiel das vom echten Gangster.
Ich will am Real Tournament spielen!
Oder Lord of the Weed.
Und besonders wichtig für unsere Geschichte, ein Video von Smosh.
Durch sie wurden wir auf YouTube aufmerksam und beschlossen, selbst Videos hochzuladen.
Und hier wären wir dann endlich beim 12. Juni 2006.
Boah, mir ist langweilig. Wann darf ich denn endlich mal rumkritzeln?
Gleich, Ost. Du kommst erst in ein paar Jährchen. Geh Nintendo zocken.
Unser erstes Video, das wir hochgeladen haben, hatte den hochkreativen Titel Waititi Episode 1.
Wow, wir wollten damit einen auf Jaggers machen. Harte Skaterboys eben.
Ja, richtig hart. Daher nannten wir uns auch YTD, YouTube Dummies, also Crashtest-Puppen.
Hat also nichts hiermit zu tun?
Alter Teasy, ich habe meinen Kopf fast an einem Stein aufgeschlagen.
Ja, okay, du hast gewonnen. Ich würde sagen, wir waren beide klein und dumm und trotzdem war das eine sehr wichtige Entwicklung für uns, denn durch diese Videos lernten wir unsere Leidenschaft fürs Filmen und für die Comedy. Wir drehten also unseren ersten Sketch.
Freund oder nicht Freund, das war nicht nur unser erster Sketch, sondern auch unsere erste Parodie und ist bis heute einer unserer Lieblingssketche.
Ich finde, wir sollten nochmal neu drehen.
Dann spiele ich aber Mr. Wilson.
Ach, OG, du bist ja noch da. Sehr schön. Dan, du kommst nämlich jetzt auch dazu. Zu dieser Zeit war ich gerade 15 und ziemlich schlecht in der Schule. Außerdem war ich der Kleinste in der Klasse, kannte niemanden und wurde dementsprechend gemobbt.
Heul doch!
Nö, tue ich nicht, weil das war für mich, denke ich, eine der wichtigsten Entscheidungen, diese Klasse freiwillig zu wiederholen. Ab da ging es relativ bergauf, meine Noten wurden besser, ich ging in die Theatergruppe und entdeckte meine Leidenschaft fürs Schauspielen.
Genau, sie treffen jetzt noch den dritten von Waititi, werden relativ schnell berühmt und überlegen sich, ob sie wirklich auf der Art und Weise weitermachen sollen, kriegen ganz viele Angebote, sind ein bisschen irritiert, dass so viele Angebote bekommen, weil wenn das alles so toll ist, warum sollten sie es nicht selber machen und gründen dann selber so eine YouTube-Agentur, in der sie dann
weiterarbeiten. Die Trennung war für Waititi eine Katastrophe.
Die Videos wurden schlechter, wir konnten fast nie drehen und wir fühlten uns verloren in der neuen Stadt.
Ja, wir hörten nicht auf und unsere neuen Song- und Filmparodien fanden immer mehr Anklang.
Ja, und dann kam der Film nach Köln und wir dachten, wir setzen alles auf eine Karte und realisieren ein Projekt, das wir schon immer mal machen wollten.
Den ersten eigenen Song. Gott, war das jetzt gay, dass wir das zusammen ausgesprochen haben.
Naja, der Song hieß Standard Time und er legte die Messlatte gleich viel höher.
Waititi machte eine steife Entwicklung durch.
Wir setzten uns gegen die harte Konkurrenz durch und kamen mit dem Song auf Platz 48 der Singlecharts.
Und von da an ging alles steil bergauf.
Wir hatten super kreative Videoideen, wie zum...
Genau, und diese wunderbaren, soften Anspielungen stehen aber auch für vieles, was es bei YouTube gibt, weil dieses auf die Vorschaubilder bestimmte Dinge, auf die wir sofort reagieren, zu setzen, die Titel so zu benutzen, dass im Grunde so platte Witze immer angespielt werden. Das ist etwas, was sich jetzt sozusagen nicht nur hier verbal niederschlägt, sondern was sozusagen in dieser Zeit der Professionalisierung, weil so mit Waititi ja auch andere Leute immer berühmter geworden sind. Es gibt diese ganzen Agenturen wie Mediacraft und diverse Spezialagenturen, die dann diese aufsteigenden jungen YouTuberinnen und YouTuber unter Vertrag genommen haben. Man hat im Grunde so ein bisschen dieses Cook-in und ganz starke Vorschaubilder, die dann sich oft gar nicht in den Bildern wieder realisieren. Also man merkt, dass da eine ganz starke Kommerzialisierung und eine Professionalisierung stattfindet und dass natürlich dann solche Karrieren auch wieder zerbrechen oder dass diese YouTuberinnen und YouTuber in eigentlich so traditionelle Mediensysteme übergehen. Also der eine von Waititi ist mittlerweile als Schauspieler aktiv oder sie gehen zum Funk, also zu Funk, dem neuen Internetfernsehen, und gehen dort sozusagen in den Rundfunk wieder zurück, um dort eigentlich wieder in so diesen ehemaligen Strukturen weiterzuarbeiten. Try Your Life ist aber genauso ein autobiografisches Moment, was aber auch, ich bin ja in der digitalen Bildung zuständig, auch kennen, weil es zum Beispiel in Schule oder im schulischen Bereich so als Erklärvideos, wie funktioniert irgendein historisches Ereignis, auch genutzt wird. Das ist ganz schön, dass man sieht also etwas, was es bei YouTube gibt und als Phänomen funktioniert, kann aber auch zum Beispiel im Kontext Lernen irgendwie wieder produktiv eingesetzt werden. Also es gibt mal so zwei Seiten von sowas. Ich würde mir ein weiteres Phänomen angucken und hoffe, dass ich von da hinten irgendwo jemanden finde, der nach vorne kommt und sich ein Phänomen aussucht. Und ganz begeistert ging der Arm nach oben. Wunderbar, komm nach vorn.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Albrecht und wohne seit 7 Jahren in Frankfurt.
Okay, weil es so leise war, er heißt Albrecht.
Dann spreche ich lauter. Ich bin Albrecht und wohne seit 7 Jahren in Frankfurt.
Und dann zieh mal eins von den Eiern.
Wir haben 3 Optionen. Zum ersten Lookbooks, zum zweiten Haul und zum dritten Cold Mirror.
Auf was hättest du am ehesten Lust? Du kannst auch gerne das Publikum fragen. Wenn einige von euch das kennen, gibt es vielleicht auch eindeutiges Votum für den einen oder anderen Begriff.
Ich sehe mich bei Cold Mirror.
Ich glaube, die meisten im Publikum sehen sich bei Cold Mirror. So. Neben so Phänomenen habe ich auch tatsächlich YouTuber und YouTuberinnen auch mit rausgenommen. Und Cold Mirror ist immer so ein bisschen, wenn man die mit anderen Pro-YouTuberinnen und Pro-YouTubern vergleicht, quasi wie so das Arthouse-Kino unter den Kino-YouTubern. Darum passt die eigentlich, glaube ich, ganz gut zu uns. Code Mirror ist einer von diesen YouTubern, die auch wirklich extrem früh schon Videos angefangen haben, also klassisch in der Garage, im Keller, ein Kellerkind, Videokind, und schon als Teenie angefangen hat, Videos hochzuladen. Und das Format, was ich so als allererstes vorstelle, was sie gemacht schon seit 2008, 2009, ist kunstwissenschaftliche Analysen. Sie macht einerseits ganz viel so Animationsfilme, so kleine, dreckig gezeichnete Filme, und zum anderen macht die sehr stark Parodien, indem die über bestehende Medien drüber redet oder Phänomene komplett neu interpretiert. Und das passiert genau mit diesen kunstwissenschaftlichen Analysen. Ich weiß nicht, wer von euch noch damals sonntags 1000 Meisterwerke kennt. Das gab es dann immer mit Düdel, Düdel, Dü, ganz fieser Musik, und dann wurde ein Meisterwerk erklärt. Und in dieser Tradition erklärt jetzt Cold Mirror diverse Gegenwartsphänomene.
Die kunstwissenschaftliche Analyse. Heute betrachten wir ein Werk vom Künstler Iron Maiden. Interessanter Künstlername, heißt wahrscheinlich, dass Ironie in seinen Werken gemieden werden soll. Aber schauen wir uns dieses Werk einmal genauer an. Wir sehen einen schwebenden Oberkörper. Sein Schädel ist zerbrochen und steht in Flammen. Das linke Auge schießt kleine Blitze, das rechte ist ein metallisches Implantat. Die Zähne sind gefletscht und der Hals ist eine metallische Röhre. Die Haut ist ausgemergelt und gibt den Blick auf Muskelstränge frei. Der Brustkorb besteht nur noch aus Knochen. In seiner Mitte ist ein Apfel, der in roten und grünen Farben das Yin- und Yang-Zeichen darstellt. An den Rippenknochen halten sich kleine fleischige Tentakeln fest, die mit einer Art Nabelschnur verbunden sind mit einer Gebärmutter, in der ein schreiendes Baby ist. Der Hintergrund ist eine Wasserlandschaft, die von einigen schwebenden Eisbergen geziert ist. Im Himmel schweben außerdem Eisplatten, von denen leuchtende Glühbirnen herabhängen. Nun, wir als Kunstwissenschaftler merken natürlich sofort, hier gibt es kaum etwas, das einer tieferen Analyse bedarf. Alles ist recht eindeutig. In diesem Werk geht es ohne Zweifel um Umweltschutz. Der brennende Kopf ist mit Müllverbrennungsanlagen gleichzusetzen. Die Eislandschaft im Hintergrund symbolisiert das Schmelzen der Polkappen durch globale Erwärmung. Noch einmal verdeutlicht wird dies durch die Glühbirnen, deren Wärme quasi an den Eisplatten zehrt. Unterstützt wird es durch die Darstellung des ausgemergelten Oberkörpers mit Metallimplantaten. Spiegel der Menschheit, die sich viel zu sehr auf die umweltverschmutzende Industrie verlässt und sich dadurch selbst zerstört. Der Yin- und Yang-Apfel steht für Bioprodukte und den daraus resultierenden Einklang von Mensch und Natur. Das hochgehaltene schreiende Baby noch in der Gebärmutter ist natürlich Symbol für Recycling. Alles recht eindeutig. Von Surrealität oder Ironie kann in diesem gewöhnlichen Werk von Iron Maiden nicht die Rede sein.
Man muss dazu wissen, dass Cold Mirror tatsächlich Kunstwissenschaften dann auch studiert hat. Das heißt, die hat das tatsächlich dann auch gemacht mit anderen Werken und kann das ganz gut anwenden, ist aber mittlerweile auch beim Radio hier in Frankfurt tätig, als so im klassischen, auch teilweise im Morning-Show-Bereich. Sie macht auch Podcasts, auch ein Harry Potter-Podcast, der aber auch auf YouTube gesendet wird. Und was auch noch sehr schön ist, ein relativ neues Format sind ihre Tatortbesprechungen. Doch bevor wir dazu hinkommen, schauen wir uns sozusagen das an, für was im Grunde Cold Mirror auch berühmt geworden ist. Das ist ihre Animationsserie Japanoschlampen. Ich starte es gleich auch. Was ich bei ihr ganz erstaunlich finde, wenn ich Seminare mache mit Studierenden, die sind so um die Anfang 20, und die kennen tatsächlich all die klassischen Pro-YouTuber. Die kennen Bibi und Dagi und Nair und die kennen Gronkh und wie sie alle heißen. Und da denke ich mir so, okay, aber die kennen auch alle Cold Mirror. Also das heißt, es ist noch nichts verloren. Die kennen alles.
Und ich bin Chao Ping Bang, Xin Ping Pam, Petit Ping Pam Pum.
Und zusammen sind wir die Japanoschlampen.
Yeah, Japanoschlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig.
Yeah.
Japano-Schlampe.
Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße.
Japano-Schlampe.
Yay! Los, komm, wir erleben Abenteuer. Ich hab deinen Namen vergessen, wie hieß du nochmal?
Ciao, Wink, Ching, Winning, Pumpy, Pitch-Jump-Home. Oder so.
Okay, hast du einen Spitznamen?
Ciao.
Und ich bin Wakashima Kitanowaka.
Das ist viel zu lang, das kann ich mir nicht merken. Du brauchst auch einen Spitznamen.
Wak.
Wak. Hallo.
Hi.
Ja, auf was für ein Abenteuer begeben wir uns denn heute? Wak.
Na, wir gehen raus in die große, weite Welt und dann kloppen wir uns mit irgendwem.
Ist das nicht ein bisschen asozial?
Wow. Hey! Wakichi-Bibu-Wabai-Jinkabar-Attacke!
Oh Gott, ich hab euch doch nichts getan! Wer seid ihr überhaupt?
Wir sind die Japano-Schlampen! Und um dich zu finishen, setze ich jetzt die Finish-Karte ein! Finish!
Die Japano-Schlampen-Sammelkarten gibt es ab jetzt in jedem Kinderspielzeugladen völlig überteuert zu kaufen! Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen, deren Kämpfe auf 1000 Folgen ausgedehnt werden, obwohl der Kampf nur 5 Minuten gedauert hat. Warum kämpfen die überhaupt? Ich meine, was haben die für ein Problem? Bla bla bla, irgendwelche japanischen Leute, die alle bei der Folge mitgemacht haben, aber nicht bezahlt worden sind.
Genau, und wir schließen sozusagen das Kapitel Cold Mirror noch mit der Tatort-Synchro ab. Sie macht auch Videos mit sich selber, also wo sie auch selber in Verkleidung, in sehr schönen Verkleidung, teilweise auch Genres persifliert oder genauso in der Art und Weise so kleine Sketche auch macht, die irgendwie immer sehr trashig sind.
Ich bin so aufgeregt, bin ich hier bei Pimp My Ride?
Das ist richtig, wir sind fleißig am Pimpen.
Heißt mein Auto schon gepimpt?
Ich baue gerade DVD-Player ein.
Gibt's nicht schon Blu-ray?
Nee, das brauchen wir nicht.
Ist da nicht eigentlich die Steuerungssoftware drauf?
Tja, und stattdessen hast du jetzt einen Flachbildfernseher.
Aber wie soll ich den Fernsehen gucken, wenn der Fernseher unter der Motorhaube ist?
Damit sollst du doch nicht Fernsehen. Wer zum Geier guckt heute noch Fernsehen?
Naja, also wenn mir sehr langweilig...
Guckst du Tatort oder was? Nee, wir sind hier bei Pimp My Ride. Da geht's ums Pimpen und nicht um Funktionalität. So, hier hinter dem Motor baue ich noch die Playstation ein. Aus dem Kühlflüssigkeitsbehälter machen wir eine Schokofondue-Fontäne und hier kommt Zapfenfer hin.
Können Sie auch die Frontscheibe wechseln?
Excuse me? Frontscheibe wechseln, bist du bescheuert? Wenn ich einen fetten Beat anmache, dann fliegt dir das Ding sowieso um die Ohren. Das ist eine Frequenz, da platzt die Scheibe und dein Trommelfell. Hier, hör mal. So, man hört zwar gar keinen Gesang mehr, aber der Bass ballert so richtig fett rein. Garantiert Hörschaden. Tja. Und für den Lack? Da hatten wir so einen apfelgrün Metallic gedacht.
Mit Feuerflammenaufdruck?
Können wir machen.
Geil.
Wir haben eben auch im Abspann schon gesehen, auch Cold Mirror arbeitet auch schon für Funk. Also Funk hat sich quasi die ganzen erfolgreichen Pro-YouTuber geschnappt und baut die jetzt in ihre Programmschienen ein. Und es funktioniert ja auch so, dass die nicht mehr ins Fernsehen kommen, sondern Funk ist sozusagen Fernsehen, was auf YouTube funktioniert. Das ist so wie halt heute Platten auf Spotify funktionieren. Also irgendwo da, wo die Geschäftsmodelle zu sein scheinen. Ich würde sozusagen gerne, ich hoffe ja, dass ich beim nächsten Mal vielleicht jemanden finde, der sich tatsächlich etwas von den Sachen anguckt, was vielleicht für die meisten von euch eher schmerzhaft ist, um auch mal so ein Gegenbeispiel zu haben. Und hoffe, dass ich jetzt einen weiteren Freiwilligen dafür oder eine Freiwillige finde. So, wer kommt zu mir nach vorne und sucht sich ein Genre aus? Da sitzen so viele wunderbare Menschen mit kurzen Haaren, mit langen Haaren, mit gar keinen Haaren. Kommt nach vorne und schüttelt euer Haar für mich. Dankeschön. Eine Hand und jetzt genau. Ah, endlich. Wie heißt du und wo kommst du her?
Also ich bin Anne, komme aus Nürnberg. Genau.
Und dann zieh erstmal das Ei. Und verkünde die drei Kategorien. Ja, ich habe die gut zugeklebt. Ja.
Also wir haben FMA.
Genau, FMA.
Ja, Lifehacks und Erklärvideos.
Ja, was würdest du gerne dir angucken?
Also unter FMA habe ich keine Vorstellung.
Das ist gut. Sehr gut. Ich danke dir schon mal dafür. Du kannst auf jeden Fall einen einnehmen und auch einen, wenn du magst, einen Inhalt eines Überraschungseis. Und bevor du weggehst, würdest du uns noch verraten, was du dir anguckst, wenn du so YouTube schaust?
Also wenn ich YouTube schaue und es sind keine lustigen Katzenvideos, dann Stricktutorials, Yoga-Stunden, so vorrangig das.
Okay, also dann gehen wir mal zu FMA. Wir hatten ja vorhin schon so ein paar Experten unter euch, das heißt FMA ist euch wahrscheinlich total vertraut. Wer weiß denn, was das ist? Haha, okay, dich sollte ich mir nach vorne auf die Bühne holen, oder? Okay, was ist es denn? Ah, das heißt es. Follow me around. Ja, genau. Muss ich jetzt gerade nur suchen, wo ich es habe. Genau, follow me around. Das gibt so ein paar so Formate, die sind untereinander so Subformate des Format Vlogs, also Vlogs als Videolog, also das Videotagebuch, was in den letzten Jahren irgendwie nochmal eine ganz große Renaissance erlebt hat. Also irgendwie nach den Blogs dachte man, diese ganze Log-Geschichte ist irgendwie auch schon vorbei. Aber in den letzten Jahren, genau mit diesen Pro-YouTubern, fing es wieder an, dass ganz stark aus diesem Leben erzählt wird. Und da in so einem normalen Leben, wo man normalerweise auch kein Beruf macht, gar nicht so viel passiert, sind diese Unterformate total hilfreich, weil mit Follow Me Around oder Room Tour oder Morning Routine, wie die so alle heißen, und vielleicht erklären wir die auch gleich noch, kann man mich genau dieses Leben mit irgendeiner vorgegebenen Struktur füllen. Und sowohl die YouTuber und YouTuberinnen als auch die Zuschauerinnen wissen eigentlich ganz genau, wie diese Formate funktionieren. Und wenn man sich mal so Kommentare anguckt, gerade von Leuten, die ganz frisch bei YouTube sind, dann wird, wenn man von diesen vorgegebenen Formaten abweicht, auch von den Zuschauern sehr schnell kritisiert, dass diese jungen YouTuber oder diese Erst-YouTuberinnen etwas falsch machen, weil die wissen genau, wie das geht. Also eine Morgenroutine funktioniert immer ganz ähnlich. Ein Follow Me Around funktioniert in einer ähnlichen Art und Weise. Und das schauen wir uns jetzt tatsächlich, wir haben sie wieder, Gott sei Dank, mit Dagi Bee an. Sie feiert da ihren Geburtstag in Hamburg. Da man ja als YouTuber nicht auch dauernd nur in sein Zimmer rumlaufen kann, das kennt dann der Zuschauer auch irgendwann mal, oder das Haus oder die Straße oder das Lieblingscafé oder die Freunde, mit denen man sich dauernd trifft, ist es total gut, dass sie ganz oft eingeladen werden auf die Malediven oder in die USA oder nach Los Angeles, so wie wir das halt so alle immer machen. Und im Grunde muss man sagen, dass diese Geburtstagsausflug schon ein relativ normaler Ausflug ist. Und dort schauen wir uns an, wir folgen also Dagi Bee durch Hamburg am Tag ihres Geburtstags.
Hi Leute, ich bin wieder in Hamburg. Yeah. Hier ist die Julia und hier ist die Juri.
Hallo.
Und wir werden jetzt was essen gehen, weil, wie ihr wisst, der Standardsatz in jedem Vlog ist, ich habe heute noch nichts gegessen. Und ja, ich bin seit gestern hier und der liebe Timmy ist auch hier. Und wir haben heute eine Million geknackt! Yay! Yeah, ich hab dir noch gar nicht persönlich. Oh, meine Haare! Pass auf, ich hab dir noch gar nicht persönlich geglückwünscht. Alles Gute!
Gratuliert!
Und wie fühlt sich das an als Millionär? Das hast du mich auch gefragt.
Das ist ja krass, Alter.
Es ist übrigens ganz erstaunlich, dass anscheinend irgendwie alle YouTuber und YouTuber miteinander befreundet sind. Also die tauchen dauernd gegenseitig in diesen Videos auf. Das ist aber natürlich, also wir haben das total durchblickt, das ist natürlich eine Methode, die dahinter steckt, weil man sich natürlich gegenseitig dadurch pushen kann und gegenseitig oft von den eigenen Fans auf den anderen Kanal aufmerksam machen kann. Und wenn man sich auch mal umschaut, wie kommt es, dass die alle miteinander befreundet sind? Zum Teil ist es nämlich tatsächlich so. Es ist heute gar nicht mehr so einfach, als YouTuber berühmt zu werden. Und so sind es oft Freunde von jetzigen YouTubern und YouTuberinnen, die dann auch mal, ach, ich mache auch mal einen YouTube-Kanal und trete jetzt bei meiner Freundin im Kanal das erste Mal auf. Das ist ganz spannend, weil ich arbeite ja in Köln und Köln ist so ein bisschen die geheime YouTube-Hauptstadt von Deutschland. Und alle von meinen Studierenden oder viele von meinen Studierenden kennen auch irgendwelche YouTuber und YouTuberinnen. Und dann kriegt man manchmal so Hintergrundinfos, wie das denn da so alles funktioniert. Und daher zum einen kennen die sich, sind befreundet, waren befreundet, sind in Zukunft befreundet und tauchen permanent in diesen Formaten auf.
Da muss man sagen, ja, heftig, echt. Also mein Dings hat auch schon 30.000 Daumen hoch, mein Dingens Womans, mein Musikvideo.
Muss ich auch noch Daumen hoch
und
machen.
Und 10.000 Kommentare fast.
Geil, sehr schön. Das freut mich. Kommst du mit essen?
Ich war gerade essen.
Okay, dann komm ich.
Ich habe gerade einen Burger gegessen.
Wo denn?
Ottos Burger.
Sind wir gut?
Geil.
Und wir werden jetzt irgendwo essen gehen. Ich habe keine Ahnung, wo, sehr wahrscheinlich Traumzeit. Ich habe nämlich mega Hunger, wo ich hingekommen bin. Ich hatte so einen richtigen Schwächeanfall, weil ich nichts gegessen habe. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Und dann werde ich mich wieder melden. Heute wird ein spannender Tag, weil heute wird mein Geburtstag reingefeiert. Yeah! Ich freue mich richtig.
Wir werden abgehen, ey. Wir werden so hart Party machen.
Ja, Mann!
Geht nicht mehr.
Ja, Mann!
Ja, Mann.
Ich freue mich so richtig. Also Melina und ich werden unser Geburtstag feiern, Melina nachfeiern, weil sie letzte Woche Geburtstag hat. Und ich, Timo seine 1 Million und ich mein Geburtstag. Okay.
Da hier gerade sozusagen, also man merkt dann ja natürlich irgendwie, die Konversation im Publikum beginnt, das Format schafft Gesprächsanlässe im... Und eigentlich wünscht man sich, das sind immer so, das sind potenzielle Bildungsmomente beim Publikum. Und daher, um diese Aufmerksamkeit quasi sozusagen nicht, die ihr gerade miteinander entwickelt, zu vertiefen, wechseln wir am besten in diesem Moment das Video und schauen, was es da noch gibt. Follow me around. Ich habe mich auch so ein paar Ostervideos noch mit rausgesucht. Nicht jeder, der bei YouTube ist, ist ja schon ein super berühmter Pro-YouTuber. Es gibt auch extrem viele noch sehr junge YouTuber und YouTuberinnen. Und hier haben wir einen Kanal, der heißt Mias Pferdewelt. Und wer sich so ein bisschen auf YouTube umkennt, es gibt echt extrem viele Pferdebesitzerinnen YouTube-Kanäle. Das ist so ein eigenes Anglerbereich für sich. Das sind oft junge Mädchen und oder junge Frauen und da kann man auch mit in den Stall gehen und morgens aufwachen und zum Stall fahren und das Leben mit dem Pferd und dem Stall erleben. Und da schauen wir doch mal an, wie sich jetzt hier so eine Roomtour, nein, ein Follow Me Around antut.
Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar zu meinem Ostervideo. Ich wollte euch heute mal meinen Stall zeigen und um das Ganze ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir überlegt, dass ich diese Eier verstecken werde und ihr müsst einfach zählen, wie viele Eier ihr im Video seht. Also ich zeige euch gleich den Stall, also ich bin ja hier beim Team Sperber und oh, ich liebe es hier. Und dann sind an manchen Stellen vielleicht dann die Eier versteckt und dann müsst ihr einfach zählen, ja, da ist ein Ei und da, aber natürlich nicht die hier mitzählen, die jetzt im Korb sind. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel Spaß!
Ist ja jetzt im Grunde aus so einem Teenageralter, was weiß ich, vielleicht 14 Jahre alt. Und man merkt auch ganz deutlich, also wenn die so anfangen mit diesen YouTube-Videos drehen, die ersten Videos, die haben noch kein Intro und meistens ist das mit der Handykamera gedreht. Also die Filmqualität war zumindest früher sehr viel schlechter. Mittlerweile merkt man das gar nicht mehr so genau. Und die professionalisieren sich extrem schnell. Also wir wissen ganz schnell, wie diese Formate funktionieren. Das heißt, die haben relativ flott raus, wie funktioniert der Schnitt von so einem Intro, ich brauche irgendwo so eine extrem dynamische Musik, es muss alles extrem schnell geschnitten werden, das merkt man so, es gibt immer ganz kurze Schnitte, es wird sehr abgehakt, aber die Sprache, das hatten wir ja schon und die wissen tatsächlich, wie man sich in diesem Format verhält, also auch so Sachen wie, yay, also diese Gefühlsausbrüche, die werden auch übernommen und das ist ja für mich total interessant, weil ich schaue mir an, was so Jugendliche mit ihren Handyvideos machen. Und wenn man sich die anschaut, merkt man genau diese Vorbildhandlung, die sich plötzlich auch in diesen privaten Videos wiederfinden. Also im Grunde, man lernt bestimmte Art und Weise, sich auf Film darzustellen. Und jetzt könnte man sagen, das ist irgendwie total dämlich, was die so machen. Aber für die sich das angucken, und das ist auch ganz interessant, da entsteht so eine Art emotionale Bindung an die Leute. Also selbst wenn ihr denkt, oh Gott, was sind das für Leute? Was für Mädchen, was für Jungs? Oje, oje, oje. Aber es gibt so ein Phänomen, wenn man das einmal guckt, beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal weiß man schon, okay, die Bibi mag das so und die Dagi, die geht dahin. Und es gibt wirklich so diese ganz starke Bindung an solche Figuren. Und wenn man sich dann mit den jungen Menschen unterhält, ist es auch so, das ist tatsächlich so dieses, die kennen die. Das ist ganz stark und man muss sich vorstellen, so die Teenagerzeit, das ist ja so eine Umbruchszeit, wo ganz viel sich verändert. Und da sind so feste Konstanten, an die man sich so binden kann, für manche von den Jugendlichen total große Hilfe, weil in diesen Videos, die manchmal sehr oberflächlich und von mir aus auch dämlich so rüberkommen, werden aber durchaus so Sachen verhandelt wie, wie war denn das damals, als ich in der Schule war, wie war denn das, als ich zum Beispiel das erste Mal meine Tage bekommen habe. Das heißt, das sind so biografische Punkte, wo jeder von uns mal durch muss und selbst in diesen, also zumindest je nachdem, was für ein Geschlecht wir haben, vielleicht erwartet es ja auch der eine oder andere noch von euch, und da hilft es tatsächlich, so jemanden zu haben, um so ein Vorbild, wie sind die damit umgegangen. Wir gehen aber jetzt mal wieder ein bisschen zurück in die Ostereiersuche.
Ja, fangen wir an mit dieser Stallgasse hier. Und hier sieht man als erstes die Ziegen. Die werde ich euch dann auch nochmal genauer vorstellen. Und wir haben gerade zwei neue bekommen, und zwar einmal dieses Babylämmchen. Hallöchen. Ja, die sind sehr neugierig. Und dann hier noch so eine süße Maus. Ja, hier sind dann unsere Halfter meistens und dann hier...
Was? Da war ein Ei? Okay, einer hat das Spielprinzip verstanden. Ich bin auch irgendwie überzeugt, ihr habt das Format schon total gut durchdrungen. Also man geht mit der Kamera mit so einem Selfie-Stick durch die Gegend und filmt sich dabei. Das Gute ist, es ist nicht komplizierter, darum versteht man das ja auch so schnell und kann das deswegen auch so schnell adaptieren. Vielleicht schauen wir uns noch ein, zwei Formate an. So viel Zeit haben wir noch. Dazu brauchen wir noch einen Freiwilligen oder eine Freiwillige. Und das ist ein kurzer Weg. Komm nach vorne zu uns.
Hi, ich bin Markus, aka Xenorio, und ich komme aus Mörfelden-Walldorf.
Also aus der Region.
So sieht's aus.
Genau.
Also, wir haben ASMR, dann haben wir Draw Your Life, was wir ja schon hatten.
Ach genau, stimmt, es ist ein Fehler von
mir. Und dann noch ein Ich höre auf.
Also die Wahl ist ein bisschen kleiner geworden. Du hast tatsächlich nur die Wahl zwischen Ich höre auf und ASMR. Was glaubst du ist interessanter? Du kannst auch gerne ja, das Publikum also, fragen.
Ich mag jetzt keins von denen so wirklich, aber ich nehme mal ASMR.
Sehr gute Wahl.
Könnte interessant werden.
Ja. Ich glaube, das Publikum wird es dir danken. Genau, ASMR ist nicht so unbekannt, glaube ich. Das könnte der eine oder die andere von euch auch kennen. Gibt es da jemand, der sich da vielleicht speziell auskennt? ASMR-Fans? Also vielleicht die Fans, aber ihr da hinten wisst, was es ist? Genau, ein Schauer, der komische... Genau, im Grunde YouTube-Flüsterer und die Flüstererin haben wir da. Und da können wir uns mal ein paar Beispiele anschauen. Es wird damit ein Phänomen beschrieben, Autonomous Sensory Meridian Response. Viele von denen, die das praktizieren und auch nutzen, sehen das eher als eine Form der Therapie. Das kann man vielleicht auch anders nutzen. Es geht genau darum, die Idee ist, dass man sozusagen so feine Geräusche und Klick und Zack und Streichel und sonst wie Sachen macht, dass wir so konzentriert zuhören, dass wir dabei aber auch extrem entspannen. Also es ist eigentlich eine Entspannungstechnik. Wir hören uns das mal an. Ich werde auf die lauteste Lautstärke gehen, die möglich ist. Es ist halt wirklich bewusst und gewollt leise und im perfekten Fall hört man sich solche Videos auch mit Kopfhörern an. Die sind teilweise sogar so aufgenommen, dass sie mit so einem Stereo-Mikrofon aufgenommen werden, dass man wirklich so ein Gefühl von Raum bekommt, wenn man das anhört. In den zwei Fällen, die wir jetzt haben, ist das aber nicht so. Es ist schon das Geräusch übrigens, diese...
Dankeschön, hier haben Sie Ihre Versichertenkarte wieder. Sie können zur Frau Doktor einfach durchgehen, hier durch die Tür.
So.
Hallo, schön Sie wiederzusehen. Sie sind heute hier für die Hirnnervenuntersuchung. Okay. Wann haben wir das zuletzt bei Ihnen gemacht? Okay. Dann ist es eine gute Zeit, das heute zu wiederholen. Es ist immer gut zu wissen, dass alles in Ordnung ist.
Um die Wirkung des Flüsterns und Kratzens und Kribbeln zu verstärken, wird es meistens in so eine Spielszene eingebaut. Sehr oft sind es solche Situationen in der Arztpraxis. Jemand geht zur Sprechstundenhilfe und fragt nach dem Termin. Dann wird der Termin im Computer gesucht und man muss warten. Oder es ist, man geht in eine Massagepraxis und kriegt eine Kopfmassage. Oder man ist in einem Amt, wo auch irgendwie an Computern Termine gesucht werden. Man wird in einem freundlichen Kundengespräch sozusagen dann so behandelt. Da gibt es diverse Ausprägungen von. Geh mal ein bisschen weiter fort.
Zu sehen, ob Sie wirklich ein sensibles Gefühl haben, so wie das gesund ist. Und okay. Ich sage Ihnen jetzt gar nicht, wo genau.
Das wiederholt sich in einer Art und Weise. Wir gehen mal auf so ein bisschen eine andere Spielszene weiter.
Und genau, und dieser, Okay.
Genau. Bis er halt im Grunde fertig behandelt ist. Das gibt's auch sozusagen von anderen Protagonistinnen oder Protagonisten. Wir schauen mal ein anderes Beispiel an. Friseurbesuch, auch schön.
Hallo.
Haare kämmen, schneiden.
Das kann ich für dich tun. Ich werde einmal in meinem kleinen Buch nachschauen. Da müsstest du ja drin stehen, sofern du einen Termin hast. Okay.
Wir sind jetzt schon mitten im Schneiden. ASMR gibt es in diversen Sprachen, also sehr auch im englischsprachigen Raum verbreitet, und wir haben hier wirklich extrem hohe Abrufzahlen. Die Kanäle sind auch meistens mit so PayPal-Verweisen und sowas auch ausgestattet. Ich würde davon ausgehen, dass auch hier eine Form von Bindung erzeugt wird. Und für heute, und das wäre jetzt sozusagen auch da schon der Abschluss unserer gemeinsamen YouTube-Betreuung, ich habe nochmal einen ASMR-Kanal rausgesucht, den ich quasi passend für die Veranstaltung und euch als Publikum ausgewählt habe. In Englisch.
PC components are affixed with a screw that's going to require.
Also seht ihr vielleicht auch noch ein zukünftiges Geschäftsmodell für euch?
Flathead. So, using that. And we'll also be using some canned air. We use this first to blast away most of the dust. And then what we'll do after that is just use the brushes to get rid of the dust that the compressed gas duster.
Oops! Nein, das wollte... Nein. Ach, was? Ihr wollt die Zugabe nicht? Nein. So.
Yeah, it's possible that these are heat sinks. Help cool, help absorb the heat. So as they absorb the heat, fans cool them down, and the cycle just repeats.
Ach, Mann.
So, I believe that may be the case. And in the back, we have all the.
Genau, das müsst ihr euch jetzt nicht anschauen, aber ich schließe hiermit und verweise, schaut euch ruhig die Bereiche in YouTube an, auf die ihr sonst eher nicht guckt. In den merkwürdigsten Dingen findet man erstaunliche Blüten. Für mich ist es immer so ein Abenteuer, gerade was mir meine Studis da so auch zeigen. Und ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Spaß hier mit uns, mit mir, ich mit euch beim Easter Hack. Dankeschön. Und danke auch für UFO. Die Zeit ist schon vorbei, aber da ihr jetzt nicht aufsteht, habt ihr irgendwelche Fragen oder so? Ja, genau, Uwe, der bringt das Mikrofon gerade. Ist es okay? Also ich frage mal an die Technik, geht es oder haben wir 5 Minuten oder so? Das nehme ich mal als ja, total gut. Ja. Okay, die Technik spricht dagegen, dass es noch 5 Minuten weitergeht. Okay.
Also ich habe so...
Du musst laut sprechen.
Ich habe 2 Fragen. Also erstmal kurz, gibt es einen Tipp, wie man eben kein von YouTube optimiertes Content gibt? Also wie man besonders breit sucht, um das besser zu formulieren und wie man so Zeug findet?
Also tatsächlich, wenn ich Videos suche, die ein bisschen anders sind, das ist also, ich fange tatsächlich auch oben mit der Suchfunktion an. Und das, was einem am weitesten weiterhilft, ist tatsächlich dann immer rechts über die Verweise weiter zu gehen. Es gibt davon immer die Hälfte gesponserte oder irgendwie gewünschte Verweise, aber es gibt dann immer auch 2, 3, die irgendwie interessant sind. Und über dieses Springen von diesen Seitenvideos komme ich meistens auf die interessantesten Videos. Also auch auf die dann plötzlich nicht mehr von Pro-YouTubern sind, sondern die dann vielleicht nur 47 Abrufe haben, die aber eigentlich für mich in meiner Forschung am interessantesten sind.
Und also der zweite Punkt wäre so, ich fand es so ein bisschen schade, dass nicht zwischen singulären Videosystemen wie diesem I Draw My Life und repetitiven Sachen wie Vlogging oder Beauty-Kanälen unterschieden wurde. Ich verstehe, dass beides forschungsmäßig interessant ist, aber ich würde es prinzipiell trennen, weil so Sachen wie dieses Draw My Life, das machen fast alle großen Kanäle einmal und das ist dann, also das zum einen, und dann frage ich mich, wäre es nicht notwendig, dass man so wie auch beim Fernsehen Content auch zwischen kommerziell motiviert und vielleicht künstlerisch unterhaltend motiviert unterscheidet? Weil, also so, jetzt sehen wir einen sehr penetranten Beauty Palace. Das ist ja für mich eher Advertisement, auch wenn, und Product Placement, und sollte dementsprechend auch, finde ich, besser so dargestellt werden und nicht alles unter diesen Mantel von einem neuen Medium gepackt werden. Und also das war so.
Also was die Unterscheidung von diesen Formaten angeht, das ist tatsächlich nochmal ein guter Hinweis, dass es natürlich so singuläre Formate gibt. Man kann nur einmal Draw Your Life machen, dann hat man sein Leben so auserzählt. Und so eine Roomtour oder ein Follow Me Around, das kann man relativ gut wiederholen. Und das sind wirklich Formate, mit denen man diese Vlogs auch sehr gut füllen kann. Das sind im Grunde tatsächlich auch so Füllformate. Was die Werbekennzeichnung angeht, also diese ganzen Pro-YouTuber, die machen das tatsächlich schon zum großen Teil, aber auch in einer unterschiedlichen Ausformung. Das heißt, wenn das Video richtig gesponsert ist, geben die mittlerweile schon, also so, wenn wir auf diese Kategorie Dagi B und Unge oder so sind, die geben schon ihre Werbepartner an. Und trotzdem tauchen in den Videos Produkte auf, die nicht angegeben sind. Also das gibt so verschiedene Ausziselierungen, wie da Werbung auftaucht oder nicht auftaucht. Interessanter ist auch, dass du im Grunde so kommerzielle Produktionen hast, wo das auch ausgekennzeichnet wird, die aber dann in der Nachahmung von Jugendlichen, die machen das dann, ohne dafür bezahlt zu werden. Also zum Beispiel bei diesen Halls, das sind diese Einkaufszeigen, da gibt's die DM-Halls und die sonst wie Halls, und die großen Pro-YouTuber, die kriegen das quasi gesponsert und da ist das auch gekennzeichnet, und die 14- und 15-jährigen Mädchen, die das dann auch machen, die kaufen die Dinge bei DM und machen trotzdem den Hall. Also das ist, da verselbstständigen sich eigentlich kommerzialisierte und auch gekennzeichnete Produkte in dieser Nachahmungspraxis. Und das ist tatsächlich, wo auch wir jetzt von der Profession gucken, wie gehen wir damit um? Wir müssen auch zum Schluss machen. Okay,
ja, das ich Letzte. Noch eine Anmerkung zu der ersten Frage, wie man denn so dieses etwas absurderen, abseitigeren Sachen findet. Es gibt noch ein Genre, das heute nicht zur Sprache gekommen ist, sind die sogenannten React-Kanäle, React-Videos. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Es gibt also YouTuber, die holen sich dann andere Leute vor die Kamera, zeigen denen irgendein YouTube-Video und filmen, wie die darauf reagieren. Also ich bin meistens im englischsprachigen YouTube unterwegs. Da sind, glaube ich, die bekanntesten, die Fine Brothers. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? So Kids React, Teens React, YouTubers React. Und da fragt man sich manchmal auch schon, wo kriegen die diese völlig absurden Videos her, die die dann da zeigen? Also wenn man so auf der Suche nach so etwas abseitigeren Sachen ist, die sonst in der eigenen Filterblase nicht vorkommen, ist so ein React-Kanal mal aufzurufen immer eine ganz gute Idee.
Danke. Reaction-Videos wäre übrigens auch eine von den Kategorien gewesen, die potenziell gezogen hätten werden können. Ich danke euch, wir müssen jetzt abgeben an die nächsten Menschen, die hier den Raum bespielen. Schönen Abend noch.